In jener Zeit stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus auf die Probe zu stellen, und fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deiner Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet, handle danach und du wirst leben. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Ohne meine Haut, die so zerfetzte, und ohne mein Fleisch werde ich Gott schauen, ihn selber werde ich dann für immer schauen, meine Augen werden ihn sehen, nicht mehr fremd. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Das war der Glaube von Wolfgang Seibel. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und wir lesen diese Überzeugung aus dem Buch Job zusammen mit dieser Frage im Lukas-Evangelium: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Darüber ist in dieser Stunde zu reden. Ob es nun Ahnung ist, Gewissheit oder Hoffnung, mein Erlöser lebt und ewiges Leben. Was meinen wir, wenn wir davon sprechen? Glauben wir es wirklich und wirksam? Hoffen wir es? Ahnen wir es? Vielleicht hätte Wolfgang Seibel das gefragt in seiner nüchternen, verhaltenen Art, wenn es um religiöse Dinge ging. Die Ars Moriendi ist ja nicht nur ein literarischer Topos. Ewiges Leben. Das hätte Konsequenzen für alle, die noch nicht an der Schwelle des Todes stehen. Wer Karl Rahner nur mit seinen kirchenpolitischen Kommentaren in den letzten Lebensjahren wahrnimmt, übersieht, dass er in Interviews immer wieder Gott ins Spiel brachte. Zu wenig, nicht zu viel, wurde ihm von Gott geredet. Und er hat nicht über Gott geschwätzt oder irgendwie über Transzendenzgläubigkeit geschwafelt. In einem Fernsehinterview in seinem Todesjahr 1984 meinte er: Früher sei ja die Existenz mehr oder weniger eine Selbstverständlichkeit gewesen, und dann: Ich werde diesen absoluten, unendlichen, unbegreiflichen, geheimnisvollen, heiligen Gott von Angesicht zu Angesicht schauen, und er wird sich selber mit seiner eigensten Wirklichkeit uns mitteilen. Das ist doch die Substanz der Botschaft des Christentums, und dafür müsste, glaube ich, sehr viel mehr Verständnis, eine sehr viel größere, lebendigere, gekonntere Mystagogie in ein solches fundamentales Geheimnis unserer Existenz gefunden werden. Kein kurzer Rahner-Satz. Wolfgang Seibel hat Rahner beschnitten, kürzere Sätze draus gemacht. So hat er nie geredet, aber er kannte solche Äußerungen und hat sie sich manchmal auch zu eigen gemacht, als Priester, als Jesuit, als Chefredakteur. Rahner war ja auch oft Autor in den Stimmen der Zeit, ganze 68 Mal. Und Wolfgang Seibel kannte natürlich auch die letzte große Rede von Karl Rahner vom Februar 1984 in Freiburg, eine Veranstaltung an der Katholischen Akademie. Rahner sinnierte: In diesen Tagen wurde sein 120. Geburtstag gefeiert, der 40. Todestag kommt nächste Woche. Oft zitiert, er sinnierte über ein besseres Vorstellungsmodell für dieses ewige Leben und sagte: Ich fürchte, die radikale Unbegreiflichkeit dessen, was mit ewigem Leben wirklich gemeint ist, wird verharmlost. Und was wir unmittelbare Gottesschau in diesem ewigen Leben nennen, wird herabgestuft zu einer erfreulichen Beschäftigung neben anderen, die dieses Leben erfüllen. Diese Worte Karl Rahners würde ich Wolfgang Seibel in den Mund legen. Er weiß es jetzt, was damit gemeint ist. Und er weiß es jetzt besser als wir, die wir noch Ahnende oder Suchende sind und uns in Begriffen und Bildern verlieren. Wolfgang Seibel hat nie Dinge zerredet. Er war zurückhaltend, ja, und er hatte auch eine sehr scheue Seite. Hoffen dürfen wir, dass ihm in der Stunde des Todes am 17. März frühmorgens um 4 und jetzt in seinem neuen Leben das zuteil wird, was Karl Rahner so ausdrückte, dass uns dann auch noch aus diesem weiselosen Geheimnis doch das Antlitz Jesu des Gebenedeiten erscheint und uns anblickt. Uns anblickt. Das wäre mein Wunsch für Wolfgang Seibel nach seinem langen Leben. Viel wurde ihm nachgerühmt in den letzten Tagen. Er war wer? Er war eine Instanz, ja eine Institution für viele. Und in vielen Nachrufen und Zuschriften kommt das auch zum Ausdruck. Am Ende der Messe wird Pater Kückler ein Grußwort von Kardinal Marx verlesen. Stimmen der Zeit und Wolfgang Seibel, man hat die Zeitschrift und seinen Namen in einem Atemzug genannt. 1953 geweiht in Rom, 1955 in den Orden eingetreten, kam er schon als Priesternovize, noch vor seinen Gelübden, im März 1957 zur Zeitschrift, damals noch in der Veterinärstraße, und dort hat er praktisch sein gesamtes Ordensleben verbracht, absolut ungewöhnlich. Aber es schaut so aus, als sei er dort unersetzlich gewesen. Von 1957 bis 1966 Mitglied der Redaktion, berichtete er für die KNA 1962, 1963 und 1965 von 3 Sessionen auf dem Konzil in Rom. Eine Konzilssession musste er wegen seines Tertiats im französischen Saint-Martin-d'Ablois auslassen. Im Januar 1966 sind die Stimmen der Zeit von der Veterinärstraße nach Nymphenburg umgezogen, in die Zuccalli-Straße, nach einem früheren, prominenten Redaktionsmitglied Alfred Delphaus genannt. Und dort hat Wolfgang Seibel am 2. Februar 1966 seine letzten Gelübde abgelegt. Er sagte es einmal ganz nüchtern. 2 Stunden später kam Kardinal Döpfner und weihte das Haus ein. Es war Alfred Delphs Todestag. Es ist auch mein Gelübdetag 2006, 40 Jahre später. Und dann war er, Pater Dantscher hat es am Anfang schon gesagt, von 1966 bis 1998, sagenhafte 32 Jahre lang, Chefredakteur. Als ich im Oktober 1987 ins Alfred Delphaus kam, zu einem Praktikum bei Geist und Leben für ein Jahr, da habe ich ihn reserviert erlebt, distanziert. Er war unbestritten der starke Mann im Haus. Er wunderte sich, dass einer direkt aus dem Noviziat ins Schriftstellerhaus kam. Ich, der kleine Österreicher, ohne Weihe, ohne Doktorat, in diesem Kreis. Wolfgang Seibel, Roman Bleistein, Herbert Schade, Friedrich Wulff, Josef Sudbrack, Paul Imhof. Zeitweise hatten auch Karl und Hugo Rahner dort gelebt. Ich bin von einem Fettnäpfchen ins nächste getreten, ahnungslos und naiv. Aber im Nachhinein hat mir das eine Ahnung vermittelt, warum sich Alfred Delp so schwer tat und wie er wahrgenommen wurde, als er 1939 zu den Stimmen der Zeit kam als Jungspund, weil die Nazis nicht wollten, dass er an der LMU promoviert. Mich hat Wolfgang Seibel nie bloßgestellt. Wenn ich etwas brauchte, gab er Auskunft, kurz, knapp, kompetent. In einem Haus mit ihm, das war schon etwas anderes. Als ich 1988 mit einer Journalistengruppe in Rom war, schwärmten diese Kollegen von Wolfgang Seibel und ich dachte, den Mann kenne ich gar nicht. Von wem reden die? Der ist ja so anders. Wertschätzung, Hochachtung, Respekt begegneten mir da für einen geistreichen Medienprofi, der einen, wie ein Nachruf sagt, progressiven Konzilsgeist mit theologischem Fachwissen und journalistischer Kompetenz verband. Für den Gründungsdirektor des IFP, der Katholischen Journalistenschule, der er von 1968 bis 1991 war. Und er hat wirklich tausende Journalisten ausgebildet. Ich muss keine Namen nennen, es sind sehr prominente darunter. Sie heuerten bei der Süddeutschen Zeitung an, bei der Kölner Rundschau, bei der Zeit, bei KNA, bei den Kirchenzeitungen, im Bayerischen Rundfunk, beim ZDF oder anderswo. Und viele dieser IFP-Absolventen blieben ihm lebenslang verbunden, baten ihn bei Hochzeiten und Taufen als Priester heran. Das wussten viele im Orden nicht, ich bis zu dieser Romreise auch nicht. Wertschätzung in diesem Leben ausdrücken und erfahren, nicht erst am Grab, ihn nachrufen. Da besteht bei uns Jesuiten durchaus Lernbedarf, da gibt es Luft nach oben. Das Konzil und die Würzburger Synode waren natürlich seine Sternstunden. Wolfgang Seibels Editorials waren gefragt und gefürchtet. Ich habe sie schon vor meinem Eintritt als Student verschlungen. Mehr als einmal gab es Versuche, ihn abzusetzen, wie so oft in der Kirche natürlich hintenrum. Provinzielle schützten ihn. Auch sein Klassen- und sein Studienkamerad Friedrich Wetter, der mich heute Morgen angerufen hat. In Landau in der Pfalz brachte Friedrich Wetter Wolfgang Seibel das Schwimmen bei. Damals habe ich gelernt, mich über Wasser zu halten, sagte Wolfgang einmal mit leichter Ironie in einem Interview. Und mit 70, 1998 also, gab er die Stimmen in jüngere Hände. Martin Mayer war sein Wunschnachfolger. Er ist heute in El Salvador. Ich habe es seit Juni 2000 erlebt, als ich in die Redaktion eintrat. Jahrelang noch stand Wolfgang Seibel zur Verfügung. Er hat sich nie eingemischt. Er übersetzte uns Texte. Er beurteilte sie, wenn er gefragt wurde. Und seine Expertise schätzten wir. Auch sein großes Netzwerk hat sich als nützlich erwiesen. Und wir fragten ihn. Als Martin Mayer 2001 in El Salvador war und ich ihn vertrat, kam ein Fax aus der Glaubenskongregation. Da habe ich schon weiche Knie bekommen. Aber ein Gespräch mit Wolfgang Seibel half. 2004 wurde dann ein Preis nach ihm ausgelobt. Als wir das Haus, das Alfred Delphaus, aufgeben mussten, 2003, 2004, Umzug in die Kaulbachstraße, das hat ihn geschmerzt. Besonders die Filetierung der Bibliothek. Wir waren nicht immer einer Meinung. Als ich dann selber im September 2009 die Verantwortung übertragen bekam, war Wolfgang Seibel für mich immer erreichbar und wir wurden wirklich Freunde, haben uns über vieles ausgetauscht. Als ich einmal mit einer Weinflasche ankam, sagte er, das mache besser ich. Als wir Anfang November 2010 ein mehrstündiges Gespräch über die Würzburger Synode führten, das dann im Januar 2011 erschienen ist, ging er mit mir Satz für Satz durch in dieser Tonbandaufnahme, akribisch, mehrmals, weil er damals schon in seiner Sehkraft durch die Makuladegeneration sehr eingeschränkt war. Jedes Komma war ihm wichtig. Zweimal pro Jahr organisierte ich die Treffen zwischen diesen drei Germanikern, Friedrich Wetter, Gerhard Gruber und Wolfgang Seibel, der mich als Begleiter mitnahm oder, wie er manchmal sagte, als Blindenhund. Und der Kardinal erfand für diese Begegnungen die Bezeichnung Viererbande, meistens im Spatenbräu oder anderswo. Ich kam mir anfangs komisch vor unter diesen Großvätern. Es wurde gegessen, getrunken, die Themen gingen nie aus. Klagen über kirchliche Vorgänge oder Personalien natürlich auch nicht. Für 3 Tage im März 2024 wohnten nun alle drei in Berg am Laim unter einem Dach. Dann ist Wolfgang seine allerletzte Wegstrecke gegangen. Unvergessen der Görres-Abend in der Hochschule für Philosophie vor einigen Jahren, Bei dem Festakt des IFP gab es eine Podiumsdiskussion mit Kardinal Marx und Thomas Gottschalk, der 1994 beim IFP angeheuert hatte. Und viele sagten, ich lag damals in der Klinik, der eigentliche Höhepunkt des Abends waren die 5 Minuten, als Gottschalk Wolfgang Seibel aus der Reserve lockte, der ihm lebhaft antwortete, witzig und damit diese honorige Festgemeinde faszinierte. Im vergangenen August haben die drei im Alten- und Pflegeheim der Barmherzigen Schwestern ihr 70-jähriges Priesterjubiläum gefeiert. Wolfgang Seibel und Gerhard Gruber waren sehr still dabei. Kardinal Wetter predigte, ich dachte, wir sind unter uns, aber wir waren über 100 Gäste. Wolfgang Seibel bekam noch sehr viele Anrufe. Er nutzte seinerzeit das Telefon. Er hörte Umstände halber Unmengen von CDs und Hörbüchern. Seitdem er 2022 vom Bergmannskolleg in die Blumenstraße in unsere alten Kommunität gezogen war, bestand er darauf, dass er möglichst nur Gäste empfängt, wenn ich dabei war. Das machte ihn sicherer. Heribert Brandl, er ist ja hier, Wolfgang Küpper, Christoph Renzikowski und andere erlebten einen sehr alten, aber einen sehr interessierten Mann, bis zuletzt hellwach und humorvoll. Einer guten Flasche Wein und gutem Essen war Wolfgang Seibel natürlich nie abgeneigt. Er kannte Restaurants, er war überhaupt ein Connoisseur. Jetzt darf er, und das ist für mich christliche Hoffnung, am himmlischen Gastmahl teilnehmen. Vielleicht in der Feinkostabteilung. Viele werden ihn in der Ewigkeit erwarten. Viele werden ihn hier vermissen. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt und ewiges Leben. Ich gönne es ihm. Wolfgang, Ruhe in Frieden. Auf Wiedersehen.